Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Ja, schön, dass wir uns in dieser Ausgabe wieder alle hören und ich freue mich vor allem jetzt erstmal auf meinen Co-Moderator. Hier ist der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
Und ich freue mich, dass die Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander, auch wieder an Bord ist.
Wen hast du denn diese Woche eingeladen, Christian? Und vor allem für mich immer eine ganz wichtige Frage, warum? Weil es hat ja immer auch einen Hintergrund, wie du auf so ein Thema kommst.
Ja, das Thema Overtourism feiert ja wieder fröhliche Urstände und bestimmt auch einige Schlagzeilen durchaus jetzt mal wieder. Und jemand, der sich schon länger damit beschäftigt, ist Professor Thorsten Kirstges von der Jade Hochschule in Wilhelmshaven. Der lehrt dort Tourismusmanagement und hat tatsächlich sich schon häufiger zum Thema Overtourism geäußert und auch Bücher darüber geschrieben. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, ob eigentlich die Branche aus der Corona-Pandemie nichts gelernt hat und wie die ganze Sache denn jetzt weitergeht.
So wie wir ihn ja kennen, bin ich sehr gespannt auf dieses Interview. Er polarisiert ja auch sehr gern. Mal gucken, was er zu sagen hat. Hier kommt unser Talk der Woche auf jeden Fall jetzt für Sie ganz frisch gebacken.
Hallo Thorsten.
Grüß dich, Christian.
Wir haben ja in der Corona-Pandemie eigentlich in der Touristik viel Zeit gehabt, um nachzudenken. Also wenn Unternehmen nicht gerade damit beschäftigt waren, Überbrückungshilfen zu beantragen oder Ähnliches, dann gab es eigentlich viel Muße, um mal darüber zu denken, wie denn der Tourismus künftig aussehen könnte. Und manche hatten auch die Hoffnung, dass sich da was ändern werde. Heute haben wir das Bild, dass sich eigentlich so gerade in den massentouristischen Zielen offenbar nichts verändert hat. Und es gibt auch zunehmend Widerstände dagegen. Hat die Branche eine Chance verschlafen?
Also in der Tat gab es während der Zeit in der Tourismuspraxis, gerade in den Destinationen, hier speziell in Deutschland, die Tendenz, die Hoffnung, dass das so bleibt, wie es in Corona war, nämlich Leute reisen wieder im Inland und haben gemerkt, wie toll es hier ist und Kreuzfahrten werden gar nicht mehr so gewünscht und Fernreisen auch nicht und wir schonen die Umwelt, weil wir weniger fliegen. Und auch einige Tourismusforscher, Kollegen von mir haben da rosige Zeiten für die Umwelt an die Wand gemalt. Ich hatte vor 4 Jahren schon deutlich gesagt, dass ich davon ausgehe, dass sobald diese Maßnahmen wieder weg sind, die das Reisen beschränkt haben, ein Nachholeffekt eintritt und wir dann wieder genau da sind, wo wir 2018, 19 aufgehört haben. Und das ist tatsächlich auch so eingetreten, wie ich das vermutet habe, denn das Reiseverhalten ist eben doch sehr langfristig geprägt und wir haben halt nicht durch so einen Bruch, der von außen aufgesetzt wurde, jetzt eine Veränderung des Reiseverhaltens der Deutschen grundsätzlich erlebt. Sicherlich haben die einen oder anderen natürlich auch in den Destinationen, die überfüllt waren, gemerkt, dass das einerseits ganz schön ist, wenn es nicht so überfüllt ist. Aber die meisten haben andererseits eben auch gemerkt, dass dann doch was fehlt, und zwar vor allen Dingen in der Kasse. Und deswegen hat man natürlich auch händeringend wieder nach Touristen gesucht, nach dieser Maßnahmenpolitik, wo man nicht reisen durfte, und ist wieder dort angelangt, wo man 2019 aufgehört hat. Also mich überrascht es nicht, dass es so gekommen ist.
Widerstände gegen das, was gerne als Overtourism etikettiert wird, gibt es ja schon seit Längerem. Und in jüngster Zeit wird auch wieder viel darüber berichtet. Das größte Beispiel sind, glaube ich, im Moment gerade die Kanaren, wo sich auch massiver Widerstand gegen was, darüber sprechen wir gleich noch, zu regen scheint. Aber Themen wie Venedig, Amsterdam, Cinque Terre, Machu Picchu, was auch immer, offenbar reisen wieder alle dahin, wo alle hinreisen. Und dagegen regt sich vielerorts Widerstand. Was sind denn die Gründe dafür, deiner Einschätzung nach? Auch darüber wird ja viel geschrieben. Wie siehst du das?
Also der Hauptgrund, warum es diese Proteste gibt, den sehe ich eigentlich darin, dass nicht alle in den Destinationen vom Tourismus unmittelbar profitieren. Mhm. Würde die Wahrnehmung so sein, dass da viele oder alle von profitieren, hätten wir sicherlich auch nicht diese Proteste. Aber es gibt eben Gruppen in einer Destination, die nur die unmittelbaren Nachteile sehen, nicht aber die vielleicht mittelbaren Vorteile, also mittelbar über Einnahmen, Steuereinnahmen, die letztendlich auch wieder Infrastruktur zugutekommen etc. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, dass es in jeder Destination die einen gibt, die davon profitieren und natürlich möglichst viele Touristen im Land haben wollen. Und auf der anderen Seite diejenigen gibt, die nicht unmittelbar davon profitieren. So, und dann erst kommen eigentlich die eigentlichen Auslöser, warum das jetzt wieder mal ein Thema ist. Wir hatten ja über 3 Jahre von Overtourismus gar nichts gehört. Ja, das war ja kein Thema mehr. Jetzt ist es ja wieder mal ein Thema. Da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Also ich denke, das Touristenaufkommen wächst generell, nicht nur jetzt bei uns Deutschen. Da sind wir wieder, wie gesagt, bei 75-80% Reiseintensität, so wie das 2018, 19 auch der Fall war, sondern eben auch aus anderen Quellenmärkten. Also Asiaten zum Beispiel, die wieder verstärkt kommen. Die sind ja eine Zeit lang ganz weggeblieben aus Angst vor Infektionen und so weiter. Also da haben wir insgesamt international ein hohes Aufkommen wieder, auch von anderen Quellenmärkten. Dann haben wir natürlich einen starken Anstieg des Individualtourismus. Das heißt, sowas wie Billigflieger plus Airbnb spielt natürlich durchaus eine Rolle. Und das führt dann eben in den Destinationen bei denen, die nicht unmittelbar davon profitieren, also sprich die, die nicht eine Wohnung vermieten und damit Einnahmen generieren, zu Missmut, ne? Weil sie dann sagen, wegen dieser Vermietung von zum Beispiel Privatwohnungen über Airbnb haben wir jetzt keine angemessene Wohnung oder kein vernünftiges Mietniveau mehr. Das ist sicherlich ein Problem. Der Kreuzfahrttourismus hat stark zugelegt, ist also wieder auf Wachstumskurs. Wie gesagt, für mich nicht überraschend. Aber das ist natürlich ein Problem in vielen Destinationen, wo dann an einem Tag auch mal mehrere Kreuzfahrtschiffe anlanden und dann ganz viele Menschen auf einen Schlag eben, sag's mal so, ausspucken, die dann auch innerhalb kürzester Zeit, so eine Liegezeit ist manchmal nur 5-6 Stunden, manchmal natürlich auch einen ganzen Tag, die Hotspots sehen wollen und dann auch noch in Gruppen teilweise geführt oder auch alleine, sagen wir mal, so eine Insel oder so eine Stadt dann wirklich überschwemmen. Dann haben wir Tagestouristen, die aus den umliegenden Ecken kommen. Da gibt es Orte, wo das eine große Rolle spielt, wenn man Dubrovnik zum Beispiel. Da wohnen die Leute da nicht unbedingt, auch Venedig spielt das eine Rolle. Man wohnt da nicht unbedingt, aber macht einen Tagesausflug dahin. Und das ist sicherlich noch ein Aspekt. Aber wie gesagt, ich komme nochmal zurück. Ich denke, der Hauptaspekt ist, dass es in einer Destination Menschen gibt, die wirtschaftliches Wachstum mit dem Tourismus wollen, die damit auch Wohlstand für sich und viele andere generieren. Individuen, die einzelne Wohnungen vermieten oder auch Souvenirs verkaufen, Restaurants betreiben, was auch immer. Aber auch Politiker, die natürlich damit Möglichkeiten sehen, für die Region Einnahmen zu generieren. Und das ist ja auch durchaus legitim. Und dieses Spannungsfeld, dass es also Leute gibt, die nicht davon profitieren und Leute gibt, die davon profitieren, das führt meines Erachtens zu diesen Protesten.
Der TUI-Chef Sebastian Ebel hat kürzlich in einem Interview gesagt, wir sind's nicht. Das ist nun nicht wirklich verwunderlich. Also der sagte, die Pauschalreisenden, die tauchen zwar in größeren Mengen irgendwo auf, aber das sei alles irgendwie gelenkt und außerdem schaffe das Ganze für den Sektor ja Arbeitsplätze und zwar gute Arbeitsplätze und die würden auch ordentlich bezahlt und so weiter. Das Problem seien vielmehr die Bookings und Airbnbs und Co. dieser Welt. Wie siehst du das?
In Teilen kann ich dem durchaus zustimmen. Wenn wir den ganz klassischen Pauschaltourismus mal angucken, das heißt, die Leute steigen hier in den Flieger, landen irgendwo, werden mit dem Bus in ihr Hotel gebracht, bleiben da 14 Tage, bewegen sich auch nicht groß und wohnen im Hotel, das nur dafür gebaut wurde für Touristen. Also da würde ja kein Einheimischer wohnen. Das Hotel ist idealerweise auch noch auf dem Grund gebaut, wo man nicht irgendwas weggenommen hat oder kaputt gemacht hat an der natürlichen Infrastruktur. Also bei so einer Art von Tourismus bin ich voll dabei und sage, ja, das ist eine... Es ist zwar ein Massentourismus, aber keinesfalls ein Problem, das Overtourismus generiert, weil die Infrastruktur ist ja dafür geschaffen worden, um mal auf einen Schlag 1.000 oder 2.000 Leute in so einer Bettenburg aufzunehmen. Aber was natürlich ein bisschen unter den Tisch gefallen ist bei dieser Aussage, auch Kreuzfahrten sind pauschale Reisen. Und da hatte ich ja eben gerade schon darauf hingewiesen, das ist natürlich etwas, was von Veranstaltern organisiert wird und durchaus zu diesen Problemen führt. Auch Tagesausflüge mit Bussen, die von den Kreuzfahrten oder wo auch immer von den Hotels teilweise angeboten werden und dann Leute eben in solche Destinationen krachen mit einem Bus, sind Veranstalterleistungen. So, also da muss man schon differenzieren, ne? Also es gibt auch Pauschalreiseangebote, bei denen man sich nicht rausziehen kann. Ich glaube, Ein Kernpunkt vieler Proteste ist ja, dass Wohnraum knapp wird und es auch zu Preissteigerungen in einer Destination führt. Nicht nur Wohnen, sondern auch Essen, Trinken, Einkaufen und so weiter, Preissteigerungen mit sich bringt. Und das ist in der Tat dann eher induziert durch den Individualtourismus, also über, ja, wie du eben sagtest, Buchungen über Booking oder Airbnb. Menschen, die eben nicht diese klassische Pauschalreise buchen wollen, sondern ja ganz bewusst, ich sage es mal positiv, auch mehr eintauchen wollen, in das Leben einer Destination.
Klar, das ist ja eigentlich ein ganz positiver Impuls, aber wenn es zu viele werden, dann bringt das natürlich Probleme mit sich. Nun gibt
Ja,
es
gut, muss
ja.
man, also man muss das relativieren. Also ich plaudere aus dem Nähkästchen. Ich reise sehr gerne im Winter immer auf die Kanaren. Gran Canaria finde ich super und ich mag keinesfalls die Playa Inglés, Del Inglés, diese Bettenburgen oder sowas, da war ich auch schon mal, das ist überhaupt nicht meins, sondern wir mieten dann tatsächlich immer eine schöne Ferienwohnung irgendwo mitten in Las Palmas, also mitten in der Hauptstadt von Gran Canaria. Das ist, ich finde das super, man ist da wirklich, da gibt es viele Spielplätze für Kinder, da ist Leben an der Playa des Canteras und so weiter, also man ist da wirklich. Man fällt nicht als Tourist so auf. Es gibt auch nicht irgendwie eine Überschwemme. Und trotzdem habe ich jetzt im Februar tatsächlich diese Wandsprayereien auch gesehen. Tourists
Okay.
go home und Digital Nomads, was weiß ich, go home oder sowas. Ja, das gibt's. Aber ich denke, das ist gerade in so einer Destination, nehmen wir es mal wirklich gezielt diese Hauptstadt von Gran Canaria, ist es sicherlich eine Minderheit, ne? Eine Minderheit von Menschen, die aber ein sehr großes Aufsehen bewirken mit solchen Protestaktionen, Wandschmierereien und so weiter. Und das kann natürlich in der Tat nach hinten losgehen. Also wenn dann, es gab ja vor einigen Jahren das schon mal, auf Mallorca auch diese Tourist Go Home Parolen, wenn das also tatsächlich bei den Urlaubern den Eindruck erweckt, man ist hier nicht willkommen, ja, dann gehen wir halt woanders hin, wir Touristen, ne? Also wir wollen uns ja nicht aufdrängen, sondern es gibt Destinationen, die einen immer noch gerne empfangen. Und da denke ich, ist eine Destination gefordert, einen vernünftigen Ausgleich zu bringen. Es gibt Unzufrieden, es gibt auch Grund, warum die Menschen dort unzufrieden sind. Aber es gibt sehr viele, die auch sehr zufrieden sind. Und da müsste man jetzt einfach auch mal auch quantitativ, aber auch qualitativ schauen, wie da ein Ausgleich innerhalb der Bevölkerung von Seiten der Politik, die letztendlich sowas ja steuert, zulässt oder eben verbietet oder mit Preisen belegt, wie das ausgeglichen werden kann.
Nun gibt es ja ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die in beliebten Ferienorten oder Touristenmagneten schon angewandt werden. Ne? Du hast gerade Venedig und das Eintrittsgeld für Tagestouristen genannt. Das gibt es auch andernorts bisweilen schon. Dann machen manche besonders hohe Preise, etwa Cinque Terre habe ich gerade noch mitgekriegt, verdoppelt die Preise für den Zugverkehr zwischen den einzelnen Orten an beliebten Tagen und macht dann manche Wanderwege zu Einbahnstraßen, also wo es nur in einer Richtung weitergeht und zurück müssen die Leute dann gucken, wie sie kommen und derlei Dinge. Dann gibt es natürlich Baustopps, wie in Amsterdam. Baustopps gab es ja eigentlich auch schon mal auf den Kanaren. Das hat, glaube ich, nicht so wirklich ganz richtig funktioniert. Aber welche dieser Maßnahmen hältst du denn für erfolgversprechend und welche nicht?
Also ich würde mal grundsätzlich unterscheiden in Maßnahmen, die marktwirtschaftlich wirken, das heißt im Markt sozusagen steuern. Das ist eben das Beispiel eine Verteuerung, eine Erhöhung des Marktpreises. Und auf der anderen Seite ordnungspolitische Maßnahmen, wo man wirklich mit Auflagen, Einschränkungen, mit Verboten arbeitet, mit quantitativen Beschränkungen, mit einer Verknappung, mit einer Kontingentierung und so weiter. Diese beiden grundsätzlichen Aspekte, würde ich unterscheiden. Erstmal ganz tendenziell gesagt, denke ich, bei den Destinationen, die wirklich zeitweise, ist ja immer nur zeitweise, stark unter dem Overtourismus leiden, werden die marktwirtschaftlichen Maßnahmen nicht ausreichen oder nicht so gut wirken. Also um das Beispiel Venedig zu nehmen, wenn ich da 5 € zahle pro Tag und das betrifft sowieso am Ende nur die 10, 20% der Leute, die da rumlaufen als Tourist, weil die anderen da wohnen oder was auch immer für Ausnahmen haben, Kinder sind. Also wenn ich da 5 € erhöhe, lenkt das überhaupt nichts in den Touristenströmen. Wenn ich da marktwirtschaftlich agieren wollte, dann darf ich nicht 5 € verlangen, da muss ich 500 € verlangen. So, wenn ich 500 € Eintritt in Venedig verlange, dann überlege ich als Tourist vorher, ob ich dahin fahre, beziehungsweise an welchen Tagen ich dahin fahre. Das haben wir in manchen Nationalparks, wenn du irgendwo, wenn die Gorillas gucken willst oder so, da musst du auch ein paar Tausend hinlegen. Ja. Das hat dann wirklich eine Lenkungsfunktion, aber dann reden wir über Schmerzgrenzen, die dann wirklich überschritten werden oder berührt werden und nicht 5 €. Also da habe ich dann vielleicht eine Einnahme, die ich sinnvollerweise für irgendwas noch einsetzen kann, was den Tourismus dann stützt, fördert oder die nicht unmittelbar profitierenden Einheimischen irgendwie zufriedenstellt. Aber das hat keine Lenkungsfunktion. Da sind die marktwirtschaftlichen Maßnahmen zu gering, würde ich sagen. Dann muss man eben wirklich ordnungspolitische Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören dann wirklich auch Kontingente, Verbote und so weiter, die man dann aber auch wirklich durchsetzen muss. Das ist natürlich bei einer Destination wie irgend so ein Tal, Grand Canyon, irgendwas, wo ich eine Tür zumachen kann vorne und keiner kommt rein, ist
Ja,
das
klar.
einfacher als bei einer Stadt, ja, wo natürlich auch Geschäftsleute, Einwohner und so weiter immer rein und raus wollen. Die haben wirklich keinen Bock, ständig kontrolliert zu werden. Also das ist dann schon schwieriger umzusetzen. Aber wenn, müsste ich das entsprechend tun. Die UNWTO, also die Vereinte Nationen Organisation des Tourismus, hat schon 2018 ein ganzes Bündel an Maßnahmen aufgelistet, um ja, solchen Destinationen ein Instrumentarium an die Hand zu geben. Ne? Und da zählt dann eben auch sowas, was du eben gesagt hast, also Gästerouten, Attraktionen, die nicht so überlaufen sind, fördern, anders ausweisen, Infrastruktur verbessern, aber auch die lokale Bevölkerung stärker mit einbinden, die Interessensgruppen, die verschiedenen Interessensgruppen stärker mit einbinden. Ich denke, das ist ein Punkt, der in vielen Destinationen einfach noch zu kurz kommt. Ich nenne das mal so ein bisschen Marketing nach innen. Also ich muss natürlich auch nach innen in der eigenen Bevölkerung, bei denen, die nicht unmittelbar profitieren, dann ja ein Marketing machen, dass der Tourismus letztendlich viele Vorteile bringt, die die Region sonst nicht hätte. Da kann man sehr schön auf die Erfahrung der Corona-Pandemie verweisen, wo also auch zum Beispiel die Kanaren oder die Balearen in Armut und Arbeitslosigkeit abgerutscht sind. Ich sage es mal so ein bisschen drastisch, weil sie plötzlich gemerkt haben, von Landwirtschaft und Fischfang können wir nicht leben. Und wovon würde Venedig denn leben, wenn der Tourismus weg wäre? Ja? Also die 40, 50.000 Einwohner, die da sind. Das sind sicherlich nicht alles Hightech-Programmierer, die dann ihr Geld mit anderen Branchen verdienen. Und Fischfang ist auch nicht so angesagt in Venedig. Also man muss dann wirklich auch sagen, was sind die Stärken einer Destination? Oftmals ist es eben das Touristische. Und da muss man natürlich versuchen, die Kritiker, die ja durchaus berechtigt sind, einzufangen, jetzt nicht mundtot zu machen oder mit zuzulallen, das meine ich nicht, sondern wirklich auch deren Sorgen ernst zu nehmen und da dann gegenzusteuern. Was dann im Zweifelsfall, ich komme zurück, bedeutet ordnungspolitische Maßnahmen oder wirklich drastische Preiserhöhungen, dort, wo das sinnvoll und möglich ist.
Ja, du hast es eben angesprochen. Mich hat auch ein bisschen verwundert, wie schnell sich dieser Zorn dann wieder breit gemacht hat. Denn tatsächlich haben ja gerade Beispiele wie Mallorca oder die Balearen und die Kanaren auch gezeigt, dass während der Corona-Zeit da echte Not geherrscht hat.
Auf jeden
Ne?
Fall,
In
ja.
vielen Bereichen, zumal eben das spanische Sozialsystem auch nicht eins zu eins mit dem deutschen
Genau.
beispielsweise vergleichbar ist. Und insofern fand ich das schon auch ein bisschen überraschend, dass eben so schnell die Leute wieder gesagt haben, nö, eigentlich war vorher ruhiger und das war auch schöner und jetzt haben wir wieder die Faxen dicke.
Ja,
Aber
also ich
lass
meine, das
uns.
Problem ist ja auch, dass die dann sagen, es gibt zwar Arbeitsplätze, aber die zahlen ja nichts, die werden ja hier ausgebeutet. Ja, bitteschön, da kann ja der deutsche Veranstalter nichts für, ja. Dann möge bitte die Destination Mindestlohn machen oder das Land, wie wir es in Deutschland haben, vielleicht auch noch höher. Und dann gibt es halt einen Mindestlohn und Ende ist. Und dann verdient jede Zimmerreinigungskraft, jeder Kellner, jeder Servicemitarbeiter verdient dann eben mal zumindest den Mindestlohn, der staatlich festgelegt wird. Und dann ist auch der Tourismus ein auskömmliches Geschäft für die, die in diesen einfachen Tätigkeiten beschäftigt sind, was ja ein großer Vorteil des Tourismus ist. Ich muss nicht immer studiert haben und hochgebildet sein, sondern ich kann wirklich auch Menschen mit einfachen Ausbildungsgängen oder vielleicht sogar ohne Ausbildung gut in Brot und Arbeit halten.
Ja, dann lass uns doch gerne nochmal zu dem Punkt zurückkehren, den du eben schon angesprochen hast. Wie kann es denn gelingen, da so die Interessen von Reisenden auf der einen Seite, der Bereisten auf der anderen Seite, der Ökonomie, in der betroffenen Region mal unter einen Hut zu bringen?
Ich denke, das ist schwierig. Ich will das jetzt nicht so als mal einfach so gemacht hinstellen. Das ist nicht so einfach. Es gab in den 70er, 80er Jahren schon so Berechnungsmodelle, wie viel Quadratmeter Strand braucht ein Tourist und so weiter. Ja. Oder man könnte jetzt berechnen, wie viele Touristen dürfen auf einen Einwohner kommen. Also solche Modelle, Überlegungen gibt es, aber die bringen die Kuh nicht vom Eis. weil das Ganze sich ja nicht gleichmäßig irgendwie verteilt, weder temporär, also im Jahreszeitverlauf oder Wochenzeitverlauf, noch von den regionalen Gegebenheiten. Manche Spots sind dann eben überlaufen, während woanders es leer ist. Also ich denke, als Politiker oder als Verantwortlicher für so eine Destination ist man gut beraten, wenn man tatsächlich über Bürgerforen, regelmäßige Befragungen, Informationsveranstaltungen, Austausch mit den Bürgern die Meinungen und Sorgen aufnimmt. Und dann natürlich guckt, wie kann ich das über marktadäquate Maßnahmen oder auch über ordnungspolitische Maßnahmen schaffen, einen Ausgleich zu bekommen, der dann im Zweifel natürlich auch bedeutet, dass die vom Tourismus Lebenden dann eben ein bisschen schlechter davon leben. Also ich habe dann eben weniger Touristen notfalls oder wie du eben schon sagtest, der Neubau von Anlagen wird eben dann stärker reglementiert und es wird auch eingehalten. Das ist ja in vielen Destinationen auch so ein Problem, ja. Mit ein bisschen
Ja.
Korruption kriege ich es dann trotzdem hin. Also diesen Ausgleich muss man hinkommen. Das ist sicherlich ein langwieriger und schwieriger Prozess. Aber ich denke, da sind nicht die deutschen Touristiker gefordert. Die können das vielleicht ja, Goodwill und Zahlen und in Arbeitsgruppen mal unterstützen, sondern da ist wirklich die Destination und deren Verantwortliche, die Politik in den jeweiligen Regionen gefordert. Man muss auch da sehen, es ist nicht so einfach. Es gibt immer die örtliche Verwaltung, die Regionalverwaltung und dann oft die nationale Verwaltung. Gerade in Spanien ist das so oder auch in Italien. Und da gehen die Interessen manchmal durchaus auseinander. Also die Hafenbetreiber haben ein anderes Interesse als der Bürgermeister in einem Ort, der in der Nähe des Hafens liegt und besonders hübsch ist oder so, ne? Die einen wollen möglichst viel Hafenverkehr haben und der andere will doch sein beschauliches Städtchen das nicht völlig überrannt sehen. Aber da muss man eben auf der kommunalen und regionalen Ebene entsprechend dann agieren. Beide Seiten, ja, ich sag's mal, einfach hören und dann schauen, was ist eine faire Lösung. Ne? Das ist sicherlich nicht einfach, aber in manchen Destinationen, nehmen wir auch mal Amsterdam jetzt als Beispiel, hat man da ja auch radikale Maßnahmen ergriffen. Und das scheint sich ja zumindest da ein bisschen zu beruhigen. Also da hört man nicht mehr so viel von Protesten. Und trotzdem leben die ganz gut vom Tourismus.
Oft geht es ja auch um das konkrete Verhalten von Touristen, ne? Gerade auf Mallorca, das ist dafür, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, hat ja die letzte Regierung sehr stark versucht, damit regulierenden Maßnahmen, Verboten, Strafen für alles Mögliche reinzugehen und zu versuchen, eben das Verhalten der Touristen auf diese Weise zu verändern. Wirklich gelungen scheint das nicht zu sein. Die neue rechtskonservative Regierung scheint eher einen anderen Ansatz zu wählen und versucht, um Verständnis zu werben. Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, mal geschulte Leute dann auch tatsächlich zwischendurch auf die Straßen zu schicken, um bei den einen und den anderen dafür zu werben, dass man vielleicht ein bisschen respektvoller miteinander umgehen könnte?
Ja, könnte man machen, aber ich will nur eins vorschalten. Auf Mallorca sind die Touristen, über die immer so berichtet wird, Sauftouristen und so weiter, sind die Engländer in der einen Ecke und die Deutschen in der anderen Ecke, und die Skandinavier auch noch, sind deutlich in der Minderzahl. Also der Großteil des Tourismus, gerade auch auf Mallorca, ist ein ganz anständiger. Ja, da gibt es ganz normale Familien, da gibt es viele Radfahrer, da gibt es Leute, die wandern, Natur, baden. Und es gibt halt eine Handvoll oder ein paar Hände voll Leute, die da wirklich wegen Saufen und Party hinkommen. Das beschränkt sich dann aber auch wieder stark auf einige Destinationen. Wenn man
Stimmt.
da durchläuft, sieht man wirklich an den Laternenpfahlen die Warnschilder, also was weiß ich, besoffen rumlaufen, 300 € Schlägerei, 500 € halbnackt, 700 €, also was es da alles gibt. Ich habe mich da ein bisschen beäumelt, als ich diese Schilder da gesehen habe. Man müsste dann konsequenterweise auch durchgreifen, beziehungsweise, ja, wie du es vorschlägst, hört sich das netter an, also mit Überzeugungsarbeit dann dafür sorgen, dass die Leute sich anständig verhalten. Ja, auch so eine Art Patrouille, warum nicht, ne? Warum sollte man da nicht Leute rumschicken, immer zu zweit, die dann Leute ansprechen und sagen, du hör mal zu, so nicht, ja, mach das mal anders und sonst gibt es dann doch noch die Strafe. Kann man machen. Wie gesagt, ich habe die Exzesse ganz lokal gesehen, ja. Also es gibt so ein paar Spots, wo es da wirklich die Party abgeht. Aber es ist jetzt nicht ganz Mallorca eine einzige Saufinsel. Also die Zeiten sind vorbei. Das war vor 20 Jahren sicherlich noch viel stärker. Und Sensibilisierung der Reisenden beispielsweise ist ein wichtiges Thema. Da können auch die deutschen Anbieter, die deutschen Veranstalter natürlich was tun dafür. In gewissen Bereichen tun sie das ja auch schon. Nehmen wir so ein drastisches Beispiel wie Kinderprostitution in asiatischen Ländern, wo also auf dem Hinflug oder vorher schon darauf hingewiesen wird, hier Augen, also nicht, dass man jetzt selber der Betroffene ist, aber dass man einfach sagt, hier passt auf, Augen auf, wenn ihr was seht, meldet das und so weiter. Ja. Das kann man auch in anderen Verhaltensweisen tun, also eben ja, Sauftourismus oder was auch immer da, Balkonklettern oder was da für verrückte Sachen praktiziert werden. Da ist der deutsche Veranstalter sicherlich auch gefordert, mit Informationen sowas zu tun. Ob das letztendlich tatsächlich das Verhalten vor Ort beeinflusst, ab 2 Promille, das weiß ich dann nicht. Muss man dann schauen. Vielleicht müsste dann wirklich vor Ort auch so eine Anstandssippenpolizei mal so ein bisschen rumlaufen und erstmal sanft, dann aber auch härter gegebenenfalls das verhindern. Aber eine ganz andere Strategie wäre auch einfach zu sagen, okay, es gibt da zwei Flecken auf einer Insel, die sind nun mal jetzt partymäßig angesagt, da machen wir einen großen Zaun drum und da drin sollen die halt die Party machen, aber bitte die 90% Restinsel in Ruhe lassen. Ja? Also man könnte auch in diese Richtung gehen, dass man einfach sagt, gut, man achtet zwar für Anstand, aber man lässt die Leute da ihre Party machen und der Rest der Insel ist aber bitte schön. Und so ist es ja heute auch schon. Ein ganz normales Urlaubsrevier, wo auch Familien sich wohlfühlen, wo man auch Kinder losschicken kann, ohne dass sie irgendwie völlig erschreckt werden.
Wohl wahr. Aber wir sehen, das Thema wird uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben,
Ja, ich denke, es kommt
Werner.
immer wieder, ne? Wenn, das ist ja so ein bisschen waschen wir den Pelz, nee, wie heißt das, waschen wir das Fell, aber machen den Pelz nicht nass oder so ähnlich, ne? Das heißt, ich will natürlich die Touristen gerne haben wegen des Geldes. Idealerweise kommen sie nicht selber, sondern überweisen nur das Geld, ja, aber das geht natürlich nie. Also wenn sie dann doch kommen, bringen sie natürlich auch irgendwelche Probleme mit. Ja. Der Mensch schmutzt, solange er lebt. Also auch der Tourist will natürlich essen, scheidet das wieder aus, braucht Wasser etc. Das ist immer so ein bisschen ambivalent und mal geht die Nadel in die eine Richtung, ja, dass man sagt, oh, wir haben viel zu viele Touristen und dann kommen die lauten Stimmen und die Sprayer, die sagen, Tourist go home. Und dann haben wir wieder Zeiten und ja, manchmal extern bedingt, nehmen wir das Beispiel Pandemie, wo es in die andere Richtung ausschlägt und dann sagen die Leute, Mensch, wir brauchen dringend Touristen, wir verarmen ja hier, was anderes haben wir ja nicht so. Und ich denke, in diesem Pendel werden wir uns auch die nächsten 30 Jahre noch bewegen, in einigen Destinationen, wo es mal mehr in die Richtung und mal mehr in die Richtung ausschlägt. Und sei allen Verantwortlichen nur nahegelegt, dass sie dann versuchen, diese Ausschläge möglichst gering zu halten, auf ein gesundes Mittelmaß eben zu bleiben.
Jedenfalls wird uns der Gesprächsstoff dazu nicht ausgehen.
Nein, wir treffen uns dann wieder in 10 Jahren, wenn wir beide in Rente sind und reden dann nochmal drüber.
Genau. Dann machen wir das aber am Ballermann oder so, ne?
Ja, genau.
Lieber Thorsten, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Gerne, Christian, alles Gute.
Ja, das war der Talk der Woche. Und mit welchem Thema wollen wir uns denn noch verabschieden, Christian?
Ja, ich würde da vielleicht ganz gerne mal an den Talk anschließen mit einem Thema, das eigentlich überhaupt nicht tagesaktuell ist. Denn schon 1958 hat der unvergessene Hans Magnus Enzensberger ja seine Theorie des Tourismus zusammengefasst, die heute noch erstaunlich aktuell klingt. Und sein Leitsatz bei der ganzen Geschichte war da, der Tourist zerstört das, was er sucht, indem er es findet. Und da kann man natürlich trefflich drüber streiten, aber so völlig unzutreffend ist dieser Satz, glaube ich, bis heute nicht.
Dann lassen wir das doch mal ganz philosophisch so stehen, freuen uns, Sie nächste Woche wieder zu hören und natürlich dann auch mit einer neuen Ausgabe, einem neuen Talk der Woche, aber mit uns beiden Alten natürlich trotzdem.
Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.